gestern war Frühjahrsputz und einige waren auch schon an den Tagen vorher da und haben fleißig mitgearbeitet. Eines der Hauptärgernisse rund um unser Gebäude herum ist ja das Unkraut gewesen. Jetzt kann man es eher perfekt ausdrücken. Es ist nicht mehr da, es ist größtenteils weg. Aber Unkraut, na, interessant. Das sprießt selbst dort, wo eigentlich gar keine richtige Erde ist. Selbst zwischen Ritzen auf dem Asphalt. Ne? Der Löwenzahn, der schafft es irgendwie immer, da durchzukommen. Ja. Und wie ihr seht, haben sich auch die Kinder mit dem Thema Pflanzen und Unkraut beschäftigt in ihrer Kinderstunde. Ja, Unkraut muss weg, ist klar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Unkraut jätet, entweder beim Frühjahrsputz oder in eurem eigenen Garten oder Vorgarten. Ich denke beim Unkraut jäten manchmal an meine Schulgartenstunden in der Grundschule zurück. Das war damals richtig ein Fach, so wie Werken und Sachkunde und Sport, Schulgarten. Und das bedeutete Arbeit mit Spaten und Harke und Gießen. Es gab ein Problem. Ich mochte meinen Lehrer damals nicht. Und seine Sympathien mir gegenüber, die hielten sich auch in Grenzen. Vielleicht lag das daran, weil ich nicht immer zwischen Unkraut und guter Pflanze unterscheiden konnte. Einmal sollten wir Kartoffeln ernten. Eigentlich leicht, ne? Mit dem Spaten geht es ins Erdreich hinein und schwupp ist die Kartoffel geerntet. Meine Kartoffeln waren zum Teil danach schon in Hälften geschnitten und ich durfte mir dann immer was anhören. Von diesem Lehrer ist mir aber auch eine interessante Erklärung im Ohr geblieben, was man unter Unkraut versteht. Er sagte sinngemäß, dass sogar Tomatenpflanzen Unkraut sein können. Nämlich dann, wenn sie zum Beispiel inmitten eines Kartoffelbeetes wachsen. Die gehören dort nicht hin und behindern die Pflanzen, die man eigentlich dort haben will. In dem Fall also die Kartoffeln. Wenn ich heutzutage beim Unkraut jeden mithelfen darf, inzwischen ist mein Unterscheidungsvermögen besser geworden, da kreisen meine Gedanken auch oft um die Bezüge, die es in Gottes Wort zum Thema Unkraut und Pflanzen gibt. Dass wir überhaupt Unkraut haben, das ist laut Bibel eine Folge des Eintritts der Sünde in die Welt. Zu Adam sagte Gott: Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes, das klingt wie Schulgarten, sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Worte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 17 bis 19. Was hier steht, ist der Grund, warum ein Frühjahrsputz nicht ausreicht. Also Guido, vielleicht wisst ihr ja schon den Termin für nächstes Frühling dir überlegen. Wir werden garantiert, so Gott will und die Welt noch besteht, wieder einbrauchen. Und das Unkraut, ja, das wird wiederkommen. Wir leben in so einer Welt. Was sauber gemacht wurde, das bleibt nicht sauber. Was erarbeitet wird, das geht auch wieder kaputt oder verloren. Solange wir leben, werden wir zu tun haben. Und erst mit dem Ende dieses Lebens endet der Kreislauf aus jedem Putzen, Flicken, Kleben und Reparieren. Vorher hört das nicht auf. Interessant ist es, wenn wir Gottes Lösung gegen Unkraut ansehen. Die Bibel berichtet nicht nur, wie der ursprüngliche Garten verloren ging, sondern sagt auch, dass Gott mit einem neuen, viel besseren Pflanzungsprojekt oder Gartenprojekt beginnen will. Zunächst geht es ihm gar nicht hauptsächlich um Löwenzahn und Co., sondern um das, was im übertragenen Sinne unser Leben überwuchert, nämlich die Sünde. Es sind Worte des Propheten Jesaja, die Jesus selbst einmal in der Synagoge zitierte. Und Jesaja sagt Folgendes, Kapitel 61, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren zu predigen, ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Traurigen. Das sind bekannte, vertraute Worte, die aber hier noch nicht zu Ende sind. Jesus ist auch gesalbt worden, um zu achten auf die Traurigen in Zion, dass ich ihnen Schmuck für Asche, Freudenöl statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines betrübten Geistes gebe, dass sie genannt werden Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Habe ich im Botanischen Garten in Chemnitz noch nie gesehen. Ne? Aber das ist es, wie Gott sich den Neuanfang vorstellt. Er pflanzt etwas Neues. Ja, wenn Gott Menschen erschafft oder neu macht, dann drückt die Bibel das eben häufig in landwirtschaftlicher Sprache aus. Heutzutage machen wir das nicht mehr. Mir ist eine Redensart eingefallen, die ist aber wenig schmeichelhaft, wenn man jemandem sagt, er sei noch ganz grün hinter den Ohren. Das ist dann kein Kompliment, ne, sondern eher, ja, du bist noch ziemlich unerfahren, meint das. Aber anders ist es in der Bibel. Eine Pflanzung des Herrn zu sein, das ist ein trostreiches Bild. Im ersten Psalm geht es ja zum Beispiel um einen Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Wir singen das in einem Lied. Ne? Gott versorgt ihn und dieser Baum weiß um seine Abhängigkeit vom lebendigen Wasser. Oder Jesus vergleicht seine Jünger an einer anderen Stelle als Reben, die in einen Weinstock eingepflanzt sind. Paulus gebraucht das Bild eines Ölbaums. Immer wieder eine ähnliche Verheißung. Es geht um Menschen, die erneuert werden können, weil sie in Gott verwurzelt sind, weil sie in ihm eingepfropft sind. Aber interessant ist auch der Weg, auf dem Gott diese neue Pflanzung anlegt. Wir wissen ja, es gibt viele Gleichnisse von Jesus und in einem, was wir schon gut kennen, beginnt alles mit dem Samen, der ausgestreut wird. Gottes Wort. Das haben auch die Kinder hier dargestellt. Na, es geht um diese vier Bodenarten. Auf einigen gedeiht das gut, aber auf vielen anderen geht das eben nicht gut, weil der Boden nicht gut ist oder weil dann eben Unkraut wuchert. Aber der Gedanke, dass der Same das Wort Gottes ist, den hat Jesus mehr als einmal in einem Gleichnis aufgegriffen. Und bevor wir an das Wort Gottes denken, wie wir es vielleicht irgendwo geschrieben finden, ist doch Jesus zuallererst das Wort Gottes. Bevor es verkündigt wird, bevor es in die Welt getragen wird, muss der Samen in Form des Gottmenschen Jesus in diese Welt kommen und mit allen Lebensbereichen in Berührung kommen. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass der Zimmermanns Sohn auch mal im Hinterhof Unkraut jäten musste. Die Bibel berichtet uns nichts Näheres drüber, aber es würde sehr gut passen. Aber die Bibel berichtet uns, dass Jesus alle Arten von Menschen belehrt hat, alle möglichen Krankheiten geheilt hat und dass er sich auch dem Tod selbst gestellt hat. Und er kündigt das mit den Worten an, wie wir sie vorhin schon in der Schriftlesung gehört hatten, wo Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Die Schnitzerei, die ihr rechts seht, ist bei einem Kreuzweg, wie es den vielerorts in Deutschland gibt, ausgestellt. Ja, da hat man die verschiedenen Stationen von Jesus bildhaft dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt ihn als Weizenkorn sehen. Ne? Der Künstler hat das versucht so darzustellen, dass man noch erkennt, ja, es ist ein Mensch, aber er hat versucht, das auch darzustellen, ne? Wie er in das Erdreich geht. Und Jesus hat Frucht gebracht, nicht wahr? Durch seine Auferstehung von den Toten, durch seine Herrschaft zur Rechten Gottes. Doch das ist nicht alles. Er sagt dann weiterhin, wer seine Seele liebt, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das heißt, wir sollen ihm auf diesem Weg folgen. Wir sollen nicht uns an das Alte, was uns festhält, festklammern. Wer das tut, wer an dem festhält, was er bisher ohne Gott gemacht hat, der verliert am Ende alles. Aber wer loslässt und dorthin geht, wo Jesus hingegangen ist, der gewinnt alles. Und wie tun wir das? Müssen wir auch sterben? Müssen wir auch in die Erde gehen? In der christlichen Bekehrung sehen wir die Elemente auch. Wir kehren um und wir gehen gewissermaßen in die Erde, wir gehen nicht buchstäblich in die Erde, wir lassen uns im Wasser untertauchen und danach beginnt ein neues Leben. Und so kommen wir in Verbindung mit dem Geschehen rund um Kreuz, Grab und Auferstehung. Aber auch selbst dann, wenn wir Christen geworden sind, die Umkehr ist immer mal wieder gefragt, vielleicht häufiger, wie wir meinen. Wenn wir unsere eigenen Ideen loslassen müssen, um das zu tun, was der Gemeindefamilie als Ganzes gut tut und nicht nur mir allein. Na, da stirbt manchmal ein Teil von uns. Wir hätten so gerne das und das durchgesetzt, aber letztendlich haben wir eingesehen, nein, es ist besser, diesen und jenen Weg zu gehen. Ja, klingt alles einfach. Wo ist eigentlich das Unkraut geblieben in all diesen Zusammenhängen? Ist das Unkraut kein Thema mehr, nur weil Gott etwas Neues gepflanzt hat? Ich wünschte, es wäre so. Aber noch leben wir in dieser alten Welt. Noch ist nicht alles ideal. Es gibt immer noch Ablenkungen und Versuchungen. Gerade in dem Gleichnis, was Jesus auch erzählt hat, da ist ja das überwuchernde Unkraut etwas. Ne? Das sind die Sorgen und die Verlockungen dieser Welt. Ne? Aber das Unkraut, es kommt leider wieder. Und Jesus hat uns zur Warnung ein weiteres Gleichnis hinterlassen, indem er sagt, auch in Matthäus 13, wo schon das andere Gleichnis berichtet ist, er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein. Damit ihr nicht, indem ihr das Unkraut zusammenlest, zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ich bin auf einen Bemerkung des antiken griechischen Pflanzenkundlers Theophrastus gestoßen. Er war mir bis dahin noch kein Begriff. Aber er schreibt an einer Stelle, dass mitunter Weizenpflanzen sich in Unkraut verwandeln. Man sieht ja, sagt er, dass in einem Weizenfeld auch immer wieder Unkraut sich findet. Jesus erklärt das anders. Anders als die Philosophen. Er sagt, dass Gottes Samen durch und durch gut ist, aber leider mischt da jemand auch seinen Unkrautsamen dazwischen. Manche Kommentatoren meinen sogar, dass es sich um eine ganz spezielle Sorte hier handelt, an die Jesus denkt, nämlich an das sogenannte Taumellolch, was man auch Rauschgras nennt. Es gehört zu den Süßgräsern, auf Englisch heißt es Bearded Darnel, auf Lateinisch Lolium Temulentum, und es sieht auf den ersten Blick wirklich wie junger Weizen aus. Na, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das Bild rechts betrachtet, wenn man nicht ganz so schulgartenkundig ist, ja, man könnte das verwechseln mit Weizen. Ja. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man beim voreiligen Jäten wirklich Schaden anrichten kann, bei den guten Pflanzen. Was heißt denn das dann übertragen auf das Reich Gottes in dieser Welt? Nun, neben der Wahrheit wird immer auch die Unwahrheit irgendwie, irgendwo gepredigt. Wir werden das nicht immer verhindern können. Wir können nur einfach immer wieder selbst Gottes Willen tiefer erforschen und seinen guten Samen aussehen. Und ob ein Mensch sich im Sinne Gottes entwickelt, das kann man anfangs womöglich gar nicht gut genug feststellen. Und wenn wir voreilig richten, dann richten wir womöglich mehr Schaden als Nutzen an. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Wahrheit und Irrtum gegen Ende immer mehr sichtbar werden. Deshalb ermahnt uns Paulus mit ähnlichen Worten im 1. Korintherbrief Kapitel 4, wenn er sagt, so urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Natürlich heißt das nicht, dass wir zusehen sollen, wenn jemand fortwährend und offenkundig so lebt, dass Gottes Maßstäbe mit Füßen getreten werden. Ich habe letztens von einer Trickfilm-Episode berichtet, wo eine ganze Stadt von Gerüchteunkraut überwuchert wurde. Hier gilt es natürlich zu handeln. Und erinnert ihr euch noch, was wir gesagt hatten? Geht zuerst zu den Betreffenden. Dann rede mit den anderen darüber. Dort, wo schlechte Früchte letztendlich auch sichtbar wurden, also es geht nicht länger um Jungpflanzen, ne, sondern schon um ein reiferes Gewächs, da hat auch Jesus nicht geschwiegen. 2 Kapitel später, nachdem Matthäus dieses Gleichnis für uns überliefert hat, berichtete er von einer Begegnung zwischen Jesus mit seinen Jüngern und den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und er sagt diesen Leuten, ihr Heuchler, trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich ehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Menschengebote sind. Das passt zu dem Unkraut, ne? Irgendwann wird es verbrannt. Es war alles umsonst. Es mag noch so fromm gewesen sein, noch so lange überliefert worden sein. Am Ende ist es vergeblich. Und wenig später kommen seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das hörten? Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Jesus sagt ja nicht wann, aber er redet in der Zukunft. Es wird passieren. Und dann sagt er, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Merken wir auch hier, es ist nicht unsere Aufgabe, jeden zu überzeugen. Falsche Lehren und Traditionen wird es bis zur Wiederkunft des Herrn geben. Lasst sie, sagt Jesus. Aber irgendwann wird das Falsche, das Unechte, das Unkraut von Gott selbst ausgerissen. In der ursprünglichen Luther-Übersetzung, wo noch die richtig kernische Sprache des Reformators zum Tragen kommt, da steht wohl, jede Pflanze, die ihm nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgereutet. Ja, welch altdeutscher Begriff. Aber er drückt aus, ne, dass Gott mit dem Unkraut nicht vorsichtig umgeht, dass er es nicht behutsam rausnimmt, sondern dass er es restlos beseitigen wird. Versuchen wir dann bis dahin, selber treu zu bleiben. Ermahnen wir, falls nötig, und zeigen wir durch unsere praktische Liebe, dass wir eine Pflanzung des Herrn sind. Jagen wir, wie es im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt, dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und achten wir dabei auf eine ganz besondere Sorte Unkraut unter uns. Der Hebräerschreiber redet von einer bitteren Wurzel. Seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, sagt er, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele dadurch befleckt werden. Anfangs mag das unscheinbar wirken, aber dann bleibt jemand vielleicht öfters weg oder jemand hat sich geärgert, aber will nicht drüber reden. Und es besteht die Gefahr, dass man so die Gnade Gottes versäumt. Und es ist, denke ich, kein Prozess, der sich schlagartig von heute auf morgen vollzieht. Anfangs merkt man es kaum, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, darüber zu reden. Wichtig also, bleiben wir miteinander im Gespräch, hören wir einander auch zu. Denn der Schaden, den der Einzelne nimmt, ist auch ein Schaden, den viele zu spüren bekommen. Das klingt fast wie eine Aussage von Paulus, ne, wenn er sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Aber umgekehrt gilt auch, wenn es einem Glied wieder besser geht, dann geht es allen wieder besser. Gemeinsam können wir so stark wachsen, dass das Unkraut unter uns langfristig keine Chance hat. Und wenn wir aufeinander achten, dann erfüllt sich die Verheißung, dass wir eine Pflanzung des Herrn sein können, zu Gottes Ehre. Wenn wir achten auf die Traurigen in Zion und wenn wir Freudenöl statt Traurigkeit geben, wenn Feierkleider statt eines betrübten Geistes im Vordergrund stehen. Das ist es, das können wir auch untereinander tun. Und Ich finde, mit diesem wunderbaren Bild möchte ich schließen. Wenn ihr den Frühling anschaut und das viele Grün, denkt mal, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was Gott mit uns bauen will. Er will eine neue Welt schaffen und er fängt mit uns an, wie eine Oase in der Wüste. Und diese Oase wird irgendwann in die himmlische Herrlichkeit auch übergehen. Beten wir zusammen. Vater, wir danken dir für das neue Projekt, was du mit uns startest. Wir danken dir auch, dass du mit den Pflanzen noch nicht zu Ende gekommen bist, dass immer noch Platz ist für die eine oder andere Pflanze und dass deine Gemeinde unter der Verheißung steht zu wachsen. Und hilf, dass wenn wir etwas merken, was nicht dazu passt, dass wir dann mit Fingerspitzengefühl agieren, dass wir ja nicht so reagieren, wie es dir keine Freude bereitet. Aber hilf auch, dass wir nicht das dulden, was dein Wort klar als falsch und nicht gut brandmarkt. Gibt es die Liebe und die Gnade, ja einfach das Gute in unserer Mitte überwiegen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam zusammen auf das Ziel hinzuwachsen. Danke, dass du mit uns etwas Neues anfängst und danke, dass wir an diesem spannenden Geschehen teilnehmen dürfen. Wir loben dich durch deinen Sohn Jesus. Amen.